Hallo, hier ist Robert Geis und was ihr nicht sehen könnt, ich liege gerade auf dem Sonnendeck meiner 80.000 Meter Yacht und lass es mir gut gehen, wie es sich gehört als Fantastilliardär. Und damit es euch auch gut geht, ist hier Gästekurve der Podcast mit Matthias Esch und Christian Schiffer.
Ja, und damit herzlich willkommen zu Folge 44 von Gästekurve, der Podcast. Ich muss mich entschuldigen bei dir, Schiffi, hier jetzt live im Podcast. Oh, ich habe dich heute ziemlich lange warten lassen. Ich bin verspätet dran gewesen. Wann
alles,
ist der Punkt?
Alles gut.
Wann ist der Punkt, dass sozusagen deine Verspätung von früher auf der Arbeit, wo ich auf dich gewartet habe, wann sind wir quitt? Wann ist das? Wie lange dauert das noch?
Da hast du noch ein paar gut, glaube ich. Also so ein halbes Jahr, glaube ich, kannst du noch so 10, 15 Minuten immer dranhängen. Ja, ja.
Halbes Jahr.
Also ein halbes Jahr geht das noch gut, glaube ich.
Ja. Ja, schön. Wie geht's dir denn?
Gut, sehr, sehr gut. Herbst ist da, aber naja, gut, was willst du machen? Donnerstag ist ja immer so mein Busy Day. Und heute noch mehr, weil heute fahre ich nach Nürnberg heute Abend und habe einen Auftritt. Nach längerer Zeit nochmal. Ich mache ja so Open Stage Sachen nur noch so ganz sporadisch mal und jetzt habe ich am Donnerstag, heute ist Donnerstag, heute Abend in Nürnberg und am Freitagabend in Erlangen.
In Franken, ne, richtig sozusagen.
In Mittelfranken, genau. Und bin mal sehr gespannt. So, ich kenne ja eigentlich nur die Kölner Szene und ein bisschen die Berliner. So, die sind sich spinnefeind, so viel kann man schon mal verraten. Also Köln und Berlin können sich nicht so wirklich leiden. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es mit der fränkischen Szene ist. Gucken wir einfach mal, auf wen ich so treffe. Schauen wir mal, ich werde berichten.
Das klingt doch gut. Ja, musst du unbedingt berichten. Was jetzt ein bisschen doof ist, nächste Woche kannst du ja nicht berichten hier bei unserem Podcast, weil die Folge, nochmal der Hinweis, haben wir ja schon aufgezeichnet.
Das stimmt, da waren wir fleißig und haben euch eine hoffentlich zeitlose, ich hoffe, dass sie gut gealtert ist, wenn die dann läuft,
eine
schöne
gleich.
Folge hinterlassen. Ach so, sehr gut, sehr, sehr gut.
Also das ist auch tatsächlich, muss man mal der Transparenz halber sagen, normalerweise schneiden wir sehr wenig in unserem Podcast, aber in der Folge muss ich mal gucken.
Ja, also stimmt, wir lassen relativ viel drin, auch
eigentlich
wenn du so zwischendurch
alles.
Sagst so, ich muss mal kurz wohin und dann, der Matthias hat so eine Angewohnheit, der läuft ganz laut Treppe. Das hat er in der Firma schon gemacht, ich hatte das aber vergessen. Und letzte Woche haben wir, wie gesagt, zwei Episoden aufgenommen und auf einmal zwischen den Episoden haben wir natürlich eine kleine Pause gemacht und dann höre ich ihn durch seine Wohnung laufen und der war so fucking laut und es kam das ganze Trauma von früher kam wieder hoch, Wahnsinn. Also du läufst wirklich so laut Treppe. Ich habe erst gedacht, du hättest Besuch, ich habe nicht gedacht, dass das zwei Füße sind. Aber du kannst mit zwei Füßen eine Fußballmannschaft imitieren. Quasi.
Was charakterisiert denn dieses laute Treppenlaufen? Ist das einfach nur laut oder wie kann man sich das vorstellen? Ich kann es selber nicht hören.
Ja, sei froh. Das hört sich halt an, als würdest du auf deinen Fersen diese Treppe hochspringen und zwar irgendwie, als wäre das so Teil von so einem perversen Workout, wo du so dreimal pro Treppenstufe aufsetzen musst, weißt du? Also gerade wenn man so Personal Trainer mäßig unterwegs hat, die jagen einen ja, ne? So,
ja,
und deswegen stelle ich mir immer vor, dass so ein durchtrainierter Hannes so hinter dir steht und dich anschreit irgendwie von wegen so und jetzt drei Berührungen pro Stufe, lauter, ich habe noch immer nichts gehört, los Matthias, los jetzt, du willst doch ein Strandbody haben. So, und dann kommt der Matthias da an mit seinen Stahlkappenschuhen, die er zu Hause mutmaßlich trägt und läuft seine Treppe hoch, ja. Aber danach war ich wach.
Ja, dann müsstest du dich mal. Ja, und danach war die erste Folge schon aufgenommen.
Und die erste Folge war im Kasten.
Interessant, dass du dann wach warst.
Ja,
dann müsstest du dich mal mit meiner Frau unterhalten. Die hat sich da auch schon mehrfach drüber beschwert. Und ich war tatsächlich schon mal bei einem Chiropraktiker, der mir gesagt hat, dass ich ein bisschen aufpassen müsste, dass ich eigentlich meine Gangart, das ist ein bisschen schwierig jetzt mit 36 Jahren, weil ich gehe ja schon seit 35 ungefähr, dass ich das eigentlich ändern sollte, weil ich setze tatsächlich, wie du es perfekt analysiert hast, immer sehr stark auf der Ferse auf.
Du und da setzt muss man die aufpassen. Ferse auf, ja.
Ja, da muss man aufpassen, dass man keinen Fersensporn kriegt. Mein Opa, der jetzt letzte Woche 100 Jahre alt geworden wäre, dazu gab es ein verwandtschaftliches Besäufnis, das unfassbar lustig war. So ist halt meine Familie, ne? Da denken die sich dann so, ach Mensch, der Willi, hieß der natürlich, der Wilhelm, der wäre 100 Jahre alt geworden, dann treffen wir uns doch nochmal und korken uns einen rein, was ich wirklich geil, sehr sympathisch finde. Da werden dann sehr teure Weine mitgebracht, jeder macht irgendwie was zu essen. Ich bin tatsächlich mit leeren Händen als Einziger dahin gekommen, das ist mir erst im Nachhinein aufgefallen.
Ach, Matthias, also ja, hier so eine Flasche Kümmerling, also so eine Flasche Kümmerling von der Jet-Tanke hier, diese Durchreiche, die nachts dann nur noch aufmachen, aus lauter Angst, du könntest sie da abknallen. So ein Kümmerling hättest du doch mitbringen können.
Naja, ich habe mein Kind, meinen Nachwuchs mitgebracht und das ist dann super.
Ja, immerhin.
Das Kind krabbelt dann da oder läuft ja inzwischen da so süß rum und geht bei jedem mal, irgendwie sagt bei jedem mal Hallo und so. Und dann fällt das gar nicht auf, dass man nichts mitgebracht hat. Aber mir ist aufgefallen, dieses Problem, dass ich zu meinen Eltern fahre und nichts mit dabei habe. Also, wenn ich die jetzt normal besuche, muss ich das ja auch nicht. Aber bei so Festen, die geben manchmal so Feste. Und das, ich habe das immer. Ich bin immer der Einzige, der nichts mitbringt, weil ich immer denke, ich komme ja nach Hause, da bringe ich ja nichts mit.
Auch weißt, Matthias. Was also, ja.
Das ist schlecht, ne? Das ist schlecht, das ist nicht gut, ne?
Ich bin da leider auch nicht gut drin. So,
Christian.
Auch so, jetzt kommt er, ne? Auch so Gastgeschenke, ne? Wenn du bei anderen Leuten zum Grillen eingeladen wirst, Leute, wo du jetzt nicht ein- und ausgehst, wo es jetzt nicht selbstverständlich ist, dass du da ankommst, so.
Ja.
Da wird das auch gerne gesehen, gerade wenn das ein bisschen seriösere Leute sind, auch im reiferen Alter, wird das super gerne gesehen, wenn du, sagen wir jetzt mal, so eine Flasche Wein dabei hast. Oder auch Sekt und aufwärts, ne, ist auch gerne gesehen. Und ich bin leider da auch immer ganz schlecht drin. Da ist immer gut, dass man eine Frau an der Seite hat, die das kann.
So. Ja, aber, das stimmt.
Aber
meine Frau
ist alleine,
ich
würde das auch nicht hinbekommen.
Aber meine Frau ist da knallhart. Die sagt, wenn wir zu deinen Eltern fahren, dann besorgst du auch das Gastgeschenk. Und wenn ich es dann vergesse, dann denkt sie sich halt so,
dann?
Ja, soll der da ausbaden, ne? Der Vollidiot, so, ja,
und wenn ihr dann zu ihren Eltern fahrt, so dann kümmert sie sich drum und dann ist das immer total super und du denkst dir, ach, so geht das?
Ja, ungefähr so, aber da finde ich es nicht so schlimm und da kommen wir jetzt auch zum Thema, eine galante Überleitung zum heutigen Thema unserer Folge, weil mein Schwiegervater ist ja Bayern-Fan und
du hast das ja auch in der Familie, ja, genau.
Der ärgert sich ja schon, wenn ich reinkomme als Dortmund-Fan, dann ist ihm auch egal, ob ich was mitgebracht habe.
Hier bitte ein BVB-Trikot.
Ja.
Das wäre auch schön eigentlich.
Nein, wir haben tatsächlich ein exzellentes, wirklich, Gott sei Dank, ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Aber jetzt ist natürlich wieder eine von zwei Wochen im Jahr, wo unsere Vereine gegeneinander spielen. Und da ist es immer, da versuchen wir immer, den Kontakt vorher ein bisschen zu reduzieren. Weil irgendwie Pisack, also je nachdem, bei wem es schlechter läuft. Und jetzt nehmen wir heute am Donnerstag, den 2. November auf. Und das hätte ich ja niemals gedacht. Jetzt läuft es aktuell schlechter beim FC Bayern. Die sind nämlich aus dem ersten Wettbewerb gestern Abend in der 96. Minute rausgeflogen. Und danke an deinen Hinweis. Ich habe nämlich das Spiel gar nicht angehabt. Und dann hast du gesagt, Konferenz läuft, steht unentschieden.
Ja.
Guck mal rein. Das habe ich dann gemacht, dann habe ich tatsächlich sogar auch einzeln das Bayern-Spiel geguckt und normalerweise, wenn ich Bayern-Spiele gucke, muss man dazu noch sagen, das ist jetzt gegen Darmstadt auch passiert, ich schalte ein und Bayern schießt ein Tor, das ist normalerweise immer so.
Ja.
Ja, und jetzt war es
gerade beim Darmstadt-Spiel ist ja alle paar Sekunden ist ja ein Tor gefallen.
Ja, aber ich habe wirklich, ich habe eingeschaltet, stand 0-0 und in diesem Moment, also den Spielverlauf da mit den drei roten Karten und so, hatte ich schon im Ticker gelesen, hab schon gedacht, ach, das ist ja interessant, dann mach ich mal an.
Das war auch krass,
Tor für Bayern. So ist das normalerweise. Aber jetzt
gestern war es anders.
Ja, das ist natürlich sehr erfreulich.
Ganz krass. Ich war generell, also von dem Pokalspieltag ziemlich beseelt, muss man sagen. Es waren ordentliche Spiele, auch hier Nürnberg-Rostock war auch eine ganz tolle Partie. Haben dann gegen Ende die Nürnberger gewonnen, hätten aber auch die Rostocker gewinnen können. Also die waren wirklich gleich auf. Und Bayern gegen Saarbrücken ist natürlich, jetzt kannst du dir vorstellen, das wird jetzt in Saarbrücken die nächsten 50 Jahre oder länger, wird das thematisiert, ne? Ganz klar.
Vor allem in der zweiten Runde, das ist den Bayern zuletzt ja schon mal passiert, aber in der zweiten Runde, das ist natürlich wirklich sehr erstaunlich. Also die Bayern haben in den letzten Jahren reichlich Pokalniederlagen gesammelt, zum Beispiel gegen Holstein Kiel sind sie rausgeflogen, dann aber auch so ganz krachend gegen Borussia Mönchengladbach. Also, da war unfassbar einiges dabei. So, und jetzt könnte man natürlich sagen, jetzt kommt Matthias Esch, ne? Jetzt könnte man natürlich sagen.
Jetzt geht's los.
Das sind ja super Voraussetzungen für Borussia Dortmund im Spiel ja, jetzt am Samstag gegen den FC Bayern. Und ich behaupte quasi genau das Gegenteil, weil ich dachte nämlich nach dem Spiel gegen Darmstadt, super, jetzt haben die 8:0 gewonnen da. Jetzt sind die natürlich mit der Nase, weiß ich nicht, auf Wolke 7 und so reisen die in Dortmund an und dann hat der BVB eine realistische Chance, die Bayern zu ärgern. Diese realistische Chance hat er weiterhin. Ich glaube auch, dass es, nehme ich vorweg, dass es ein knappes Spiel werden wird und kein deutliches Ergebnis geben wird.
Auf das glaube ich auch tatsächlich.
Mhm. Aber dieses Pokalergebnis ist jetzt natürlich nicht gut für Dortmund, weil das Gefährlichste, was passieren kann, wenn du gegen den FC Bayern spielst, ist, dass der angespitzt ist. Also, dass die sich was beweisen müssen. Das ist in den letzten Jahren vor diesem Duell sehr oft passiert und da hat meistens Bayern dann gewonnen. Meistens standen die gar nicht so gut da. Mhm. Ja, und jetzt ist die Voraussetzung tatsächlich so, wie sie ist. Also es wird spannend auf jeden Fall, sagen wir mal so.
Das glaube ich auch und ich glaube, es fallen auch einige Tore. Also ich würde mal sagen, so ein 3-3 oder 4-4 oder sowas ganz, ganz Abstruses ist wahrscheinlich sogar drin, oder?
Ja, und ein Unentschieden würde natürlich keinem der Vereine irgendwas bringen, denn Bayer Leverkusen zieht wirklich durch. Also das ist bislang
muss man sagen,
erstaunlich. Die gewinnen jedes Spiel, auch die richtig kniffligen und schwierigen, wie jetzt auch gegen Freiburg, mit einem Wahnsinnstor von Florian Wirtz. Also Junge.
Das hat er natürlich beim FC gelernt, ne? Ja, sicher. Tore schießen, das lernst du nur beim FC natürlich.
Leider nicht. Beim FC habe ich genau andersrum argumentiert. Beim FC habe ich mir gedacht, okay, wer sich so in der Liga blamiert gegen Leipzig so und so einfällt und so Minuskörpersprache an den Tag legt wie der erste FC Köln in Leipzig, der wird auf jeden Fall beim Pokal in Kaiserslautern alles wieder gut machen wollen. Und was soll man sagen? Es sah zuerst nicht danach aus, dass sie alles wieder gut machen wollen. Dann kam Marc Uth, witzigerweise, den ich ja sowieso ziemlich großartig finde, steht da aber relativ alleine mit, hab ich immer das Gefühl.
Das ist schon ein cooler Typ, der ist witzig.
Guter Kerl. So. Und der hat dann tatsächlich, also unter anderem er, war dann daran beteiligt, dass es wieder so kurzzeitig spannend wurde. Und dann hat aber hinten raus so diese letzte Viertelstunde, da hat man auch gemerkt, so Leute, ne, ihr wisst es, wir wissen es, das wird heute nichts mehr. Aber wenigstens sind sie nicht in sich zusammengefallen wie in Leipzig. Also das war, ich musste das Spiel Gott sei Dank nicht sehen, weil ich auf dem 50. Geburtstag war, da war ich sehr froh drum. Ja. Und hab dann aber leider von dem Bruder meiner Freundin, der auch Bayern-Fan ist,
überall diese Bayern-Fans, da sind wir wieder.
Der hat mich quasi wie so ein Live-Ticker, hat er mich die ganze Zeit geärgert, kann man sagen, oder auch, wie er sagen würde, informiert. Christian, jetzt ist 3-0. Ja, okay. Danke, das habe ich alles geahnt. So, irgendwann 4-0. Es ist auch gut jetzt mal. So, und dann ging das weiter bis zum 6-0. Also, ja, sang- und klanglos untergegangen. Jetzt haben wir 4 Punkte. Mainz ist noch schlechter. Und ich habe Angst, tatsächlich. Naja.
Ja, das ist halt, was soll man dazu auch sagen, ne? Also der FC, eigentlich wollte ich gar nicht so ausführlich über den FC sprechen, aber wo
ich auch nicht, sind, es tut alles weh nur noch.
Ja, weil das ist jetzt nämlich auch eine blöde Situation. Das ist jetzt auch so, dass ich auch nicht mehr so richtig von Herzen Witze darüber machen kann. Also, wir haben die Situation ja schon mal ausführlich analysiert. Der FC, dem droht ja auch noch dieses Urteil Januar vom internationalen Sportgerichtshof. Das Wort kann ich einfach nicht sagen. Wie heißt das? Sportgerichtshof.
So. Sportgerichtshof wahrscheinlich, ja.
Ja, mit der möglichen Transfersperre. Und genau. Sieht düster aus.
Das wäre
aus.
Die Hölle. Das wäre die absolute Hölle.
Absolut. Aber aktuell ist man, sagen wir mal, noch in Reichweite. Also nach 9 Spielen hat man auf den 13. Platz 3 Punkte Rückstand. Also da ist noch alles möglich. Also solange man sich möglichst lange in diesen Fahrwassern da hält und irgendwie vielleicht mal auf den Relegationsplatz springt und dann wieder zurück, dann geht das ja noch. So richtig schlimm ist das ja, wenn du lange 18. bist, wirklich so irgendwie mal so 10 Spiele am ja. Stück,
ja.
dann so, kommst du da Ajax, meistens auch nicht mehr raus.
Ajax Amsterdam mäßig. Ja. Das ist auch so, das hätte ich niemals gedacht. Ich habe ja als kleiner Junge, da war ich so 10, das heißt, du musst 8 gewesen sein. Als wir in dem Alter waren, war Ajax Amsterdam eine absolute Übermacht, wenn man mal ehrlich ist, ne? Die waren ständig in der Champions League. Ich kann mich an ganz viele Duelle erinnern, gegen die Bayern unter anderem, gegen Barcelona. Also, danach ist Ajax dann leider zerkauft worden, ne? Alle Holländer sind irgendwie nach England oder Barcelona gegangen. Aber ich kann mich noch erinnern, dass Ajax Amsterdam, du hast diesen Kader gesehen vorm Spiel und hast wirklich gedacht, krass, die sind alle bei Amsterdam, also es war unfassbar. Die Geschwister De Boer damals, ne?
De Boer.
De Boer, genau. Wie hießen sie
Linda
noch?
Linda de Mol.
Ja. Ronald De Boer, Linda De Mol, Marijke Amado, Harry Weinfurt alleine in de Verteidigung. Alleine, der war zwei Innenverteidiger, war nur Rudi, Harry Weinfurt.
Rudi Carell im Tor.
Rudi Carell im Tor, natürlich. Das war wunderbar. großartig. Ajax Amsterdam damals eine Macht. Und jetzt gucke ich Ehrendivision, allein der Name ist schon geil, Ehrendivision 18. Ajax Amsterdam. Es ist so weit, dass hier
ich glaube,
18. Utrecht,
nicht. Ich glaube, die haben nicht 18 Mannschaften. Kann das sein?
Die haben 18 Mannschaften. Ich habe tatsächlich gestern, ich dachte auch, dass die 20 haben tatsächlich. Die meisten anderen europäischen Ligen haben ja mehr Vereine als wir tatsächlich. Aber es sind 18 und Ajax ist 18. Hinter Utrecht. Und Utrecht ist schon sehr schlecht. Utrecht ist schon sehr schlecht.
Die PSV Eindhoven.
Die PSV, ja, genau.
Super. Ja, hast du absolut recht. Ja, steigt ab, super.
Oh, nee, das ist auch heel traurig. Heel traurig ist das.
Die werden ja dann auch 34 Spieltage haben und die sind jetzt an Spieltag. Also Ajax, muss man sagen, hat erst 8 Spiele. Also die haben 2 Spiele weniger. Würden sie die gewinnen, was im Moment aber tatsächlich relativ unrealistisch ist, aber dann wären sie schon auf Platz 9. Also ich sag mal so Riesenvereine, die retten sich da meistens raus, wo wir jetzt langsam wieder unseren Bogen zurückbekommen zum FC Bayern, über den ich noch ein bisschen sprechen möchte. Aber der erste FC Köln ist ja kein, also bei allem Respekt, aber kein Ajax Amsterdam und auch kein FC Bayern München.
Nee. Nein.
Dementsprechend, da muss man sich Sorgen machen, das werden wir im Blick behalten. Aber ja, guck mal, wir haben ja so viele Experten in unserem Podcast, die natürlich mal für den FC Bayern gespielt haben oder mal den FC Bayern trainiert haben, wie zum Beispiel Julian Nagelsmann, die müssen sich ja kaputt lachen jetzt an Julian Nagelsmann, der letzte Saison wirklich da so ganz unehrenhaft entlassen worden ist, der muss doch jetzt zu Hause sitzen und sich Schrott lachen. Der ist jetzt Bundestrainer. Herr Nagelsmann.
Das ist schon.
Und ihr ehemaliger Verein, der kann es ja wohl anscheinend nicht mit Ihnen.
Ja, das ist mal wieder der Beweis dafür, es ist ohne mich einfach alles in die Brüche geht. Ich habe das auch zu jeder Ex-Freundin immer gesagt, wenn ich weg bin, so gut wird's nie wieder. Und dann sind die nach mir immer mit so, kennt ihr so, so Werbekaufleute, die so Schneeballsysteme verticken und damals in der Schule nie aufgepasst haben und eigentlich ganz, ganz arme Würstchen sind. Mit solchen kamen die nach mir immer zusammen.
Also Thomas Tuchel. Also mit jemandem wie Thomas Tuchel.
So Tuchel-Typen, ja, genau. Das finde ich immer so grandios witzig. Naja, gut.
Es ist ja geil, das bedeutet ja, dass in diesem Bild, das wir ganz oft kreieren, dass Julian Nagelsmann oft so der neue Vater, also der Stiefvater sozusagen ist, der in so eine Familie kommt und so dann der neue Vater
von
ist
so irgendwelchen Jünglingen,
Geschenke mitbringt. Irgendwelchen armen Kindern. Eigentlich hat die Rolle ja beim FC Bayern jetzt ja so ein bisschen Thomas Tuchel übernommen. Und jetzt stell dir mal vor, du bist irgendwie 14, deine Eltern sind nicht mehr zusammen und dann ist aber dein neuer Vater, kommt die Tür rein, das möchte ich auch nochmal durchspielen, das haben wir ja mit Julian Nagelsmann schon mal durchgespielt, dann geht die Tür auf und du denkst, oh krass, jetzt kommt so ein krasser Typ, der ist ja auch im Fußball aktiv und so, es wird bestimmt so ein cooler sein, hoffentlich so ein Jürgen Klopp. So, hoffentlich ja, so ja, einer, ja. Der so laut lacht und auch mal einem auf die Schulter haut und sagt, du bist zwar erst 13, aber hier, ich hab den Kasten Pilz mitgebracht. Genau.
So, ja, aber nicht so alles auf einmal trinken, du.
Ja, genau. Und dann kommt aber Thomas Tuchel.
Genau. Und Tuchel ist so ein Typ. Tuchel kommt, weil er weiß, da ist so ein 14-, 15-jähriger Sohn in der Familie, so bester Alter, kommt er mit so einem klapprigen Motorrad, das er irgendwo ganz hinten in der Garage stehen hatte und hat so einen ganz alten Helm auch auf, der auf einer Seite noch so angestaubt ist. Und dann alles aus Leder und alles riecht so merkwürdig nach Garage und nach eingemottet sein. Und dann kommt er an und der 15-, 16-jährige Sohn beobachtet den schon, kann den auf der Einfahrt sehen und sieht, dass der mit diesem Motorrad überhaupt gar keinen richtigen Umgang hat, weil er das zum ersten Mal gerade fährt. Also, und der weiß nicht, wie man das hinstellt, dann fällt das so um. Dann kriegt er den Gurt am Helm nicht auf. Also so richtig ein Fail nach dem anderen. Und dann klingelt er und dann macht der Sohn auf und dann steht da Thomas Tuchel und sagt, Kafabanga, ich bin der neue Freund von der Mama und ich denke, wir werden großartig miteinander auskommen. Mit mir kann man auch Pferde stehlen. Gut, man muss sie halt dann wieder zurückbringen zu Geschäftszeiten. Ja, ansonsten, wir können auch mal einen Tofu-Burger zusammenbrutzeln, mit Sicherheit. Die ein oder andere Brause trinken, also das ist alles drin. Also mit mir geht schon Rock'n'Roll, aber dann auf Zimmerlautstärke.
Kennst du so Leute, die so die so krampfhaft versuchen, cool zu sein und die Wörter, die vor vielen Jahren mal cool waren, jetzt sagen, aber in so völlig falschen Zusammenhängen. Also ich stelle mir das so vor, dass Thomas Tuchel so dann da so sitzt mit so einem 15-Jährigen, der natürlich nur die ganze Zeit auf sein Handy glotzt. Und dann will er auch mal was Cooles sagen. Und dann guckt er ihn so an und sagt, Sai Bambucha. Trinke Fanta.
Genau
so. Junge, so weit hast du gerade gesagt.
Hey,
Der Junge redet nämlich wie Jürgen Klopp, weil das ist ja der eigentliche Vater. Was hast du gerade gesagt?
Bist du auch bei TikTok?
Ja, genau.
Bist du auch bei TikTok? Das finde ich nämlich richtig laser. Und dann geht er irgendwann so zu seiner Mutter so, ey Mama, wirklich, also von allen Lappen, die du mitgebracht hast nach Hause, ne, ist das wirklich der krasseste. Also muss doch nicht sein, Mama.
Ja.
Tuchel merkt gar nicht, dass er komplett verkackt hat. Hat den Helm auch immer noch auf, weil er kriegt einfach dieses Riemchen am Hals nicht auf. Geht einfach nicht.
Erzählt auch die ganze Zeit von seinem Job. Das finde ich auch total unangenehm, Leute kennenlernt und die so total offensiv die ganze Zeit sagen, auch wenn es überhaupt nicht darum geht, das erlebt man jetzt ehrlich gesagt, oder ich erlebe das sehr intensiv jetzt so, seitdem ich Vater bin, weil man führt mit anderen Eltern so Smalltalk-Gespräche, das muss man einfach sagen. Ne? Und es ist aber ganz cool, weil ab und zu oder mit der Zeit lernst du schon Leute kennen, die auch ein Kind in dem Alter haben und wo man so denkt, ach Gott sei Dank, du bist echt cool und du bist normal und mit dir unterhalte ich mich gerne, kann man auch mal irgendwie, wenn es irgendeine Veranstaltung gibt mit den Kids, steht man auch mal in der Ecke und trinkt ein Bier so und so, das ist alles, alles cool, so, gibt coole Leute und es gibt aber auch wirklich Leute, die schon auch zur Kita ihr Kind bringen und schon da, also bis ja wirklich überhaupt nicht angebracht ist, erzählen, wo sie, was sie jetzt gleich, also, dass sie jetzt gleich zur Arbeit fahren und wo sie hinfahren und was denn heute los ist und es ist alles so aufregend und man denkt so, halt doch einfach die Fresse, echt. Das ist wirklich gerade jetzt hier nicht, in jedem, also es gibt eigentlich generell wenige Zusammenhänge im Leben, wo man einfach mal in so eine Situation geht, bei so Leuten, die man nicht kennt und anfängt von seinem Job so stundenlang zu erzählen. Oder bin ich das nur nicht gewöhnt, weil wir so einen High-O-Pie-Job haben?
Nee, das siehst du schon richtig. Was ich immer ganz toll finde, wenn du Leute im Urlaub kennenlernst, das ist ja so ein Klassiker.
Ah,
ne?
Ja, gutes Beispiel.
So, dann siehst du denjenigen, also erstmal hat er das Zimmer neben dir, ne? Du siehst ihn mehrfach am Pool oder am Strand. Bei den Mahlzeiten sieht man, okay, da hinten sind sie wieder, ne? Zwei Tische weiter sitzen sie wieder. Irgendwann wirft man sich so Blicke zu, irgendwann bleibt einmal irgendein Gespräch über irgendwas bleibt dann hängen. Und dann hast du, wenn du willst, den Rest des Urlaubs über. Genau. Ich finde Keramik das beste Material. Ach, das habe ich noch nie gehört. Das ist krass.
Worüber man sich so unterhält im Urlaub. In der
hier, Jürgen, setz dich mal. Hier die Anita auch. Und dann erzählen wir uns jetzt mal hier von Dildos einfach mal. Nee, Wenn du das möchtest, kannst du ja dann, gerade wenn du als Paar unterwegs bist, geht das relativ schnell, kannst du halt zu anderen Paaren im Urlaub so diesen, diesen etwas merkwürdigen gebauten Kontakt haben, der dann immer über so Winkerei losgeht, beim Frühstück oder beim Abendessen oder wie auch immer.
Du sitzt einfach so offensiv beim Essen und fängst an zu winken, oder wie stellst du das vor?
Und fängst an zu winken und stehst auf und schreist durch den ganzen Saal, wo Leute einfach nur schlecht gelaunt ihren Teller festhalten und warten, dass die Oma vor ihnen endlich das Rührei da drauflegt, schreist du durch den ganzen Saal, der ist ja der Jürgen.
Gute Idee, das muss ich mal ausprobieren. Also meine Frau und ich haben das mal erlebt, vor vielen Jahren, da waren wir in Asien und da waren nicht so viele deutsche Paare in dem Hotel, wo wir waren, und da waren aber welche in unserem Alter, und da war das aber, das war auch unangenehm, weil die haben uns angesprochen, und zwar in einer ganz falschen Situation, beim Schwimmen. Also wir sind ins Meer gegangen, also du schwimmst...
Auf so einer Schwimmen Insel. Ist auch gut.
Also das war so eine Insel, in Malaysia, Langkawi hieß die, kurz vor der thailändischen Grenze, super schön, kann ich mir sehr empfehlen als Reiseziel. Es war aber tierisch heiß, 40 Grad, das heißt, man musste ständig ins Wasser, und dann schwimmst du da so und dann spricht sich auf einmal jemand an, also du bist... Also auch so ein in Asien ist das Meer ja auch einfach anders. Also das war halt sehr ruhig, aber du guckst schon ab und zu, dass du jetzt nicht hier wieder in so ein exotisches Tier trittst. Also es ist jetzt nicht so, wie wenn du im Gardasee schwimmst, sondern man könnte, es war so der erste Tag und man guckt noch so, so ist das hier, schön, aber ich will eigentlich erstmal ankommen so. Und dann kam schon jemand und natürlich kam die aus Stuttgart, ist ja klar. Und
Stuttgart, sehr gut, ja.
Und dann wurde ich so von der Seite so angesprochen. Auch noch von ihr, was ich auch besonders merkwürdig fand. Und
sie Guten Morgen, wir sind aus Stuttgart, mein Mann ist Bäcker.
Seid ihr auch aus? Ja, genau. Seid ihr auch aus Deutschland? Das ist natürlich auch eine völlig bescheuerte Frage, weil du hast ja vorher mit deiner Frau auf Deutsch unterhalten. Natürlich sind wir aus Deutschland, und wenn wir aus Österreich wären oder so, dann hätten wir wahrscheinlich einen starken Dialekt, aber nee, natürlich, wir sind ja richtige Kartoffeln, man sieht das ja auch.
Nee, wir sind Italiener und probieren unser frisch gelerntes Deutsch. Finden Sie es denn schon gut?
Wir haben mit Bubble einen 18-Wochen-Kurs gemacht und jetzt sprechen wir akzentfrei Deutsch.
Nee, ich habe doch kaum Dialekt, oder? Und wir kommen aus Turin und beide so, das haben wir noch nie gesehen, sowas.
Das haben wir noch nie gemerkt, sowas.
Das haben wir noch nie gemerkt.
Ja, und dann, auf jeden Fall schwamm ich dann da so. Und sie hat dann mich in so ein komisches Gespräch verwickelt. Und das endete darin, das Gespräch, super weird auch, das erste Gespräch, dass ihr Freund, der ja auch mit war, einen, das weiß ich noch ganz genau, einen Golf 1 hat, der aber in der Garage steht zu Hause, weil zu diesem Zeitpunkt war in Deutschland März. Und sie hat gesagt, also da freuen wir uns aufs meiste drauf, wenn wir wieder zu Hause sind, den Golf 1 aus der Garage zu fahren. Die sind nämlich a Cabrio.
Wenn der Sommer kommt.
Wenn der Sommer kommt. Hier ist ja jetzt Sommer, wenn wir zurückkommen, dann kommt der Frühling und dann kommt der Sommer. Und ich dachte mir so, Junge, ich will hier einfach nur nicht sterben in diesem Ozean, in dem ich zum ersten Mal in meinem Leben bin, weil da ist halt ab und zu auch ein Rochen vorbeigeschwommen und solche Geschichten so. Also das war schon... Und wir haben die dann genannt, die wollten auch einmal mit uns essen gehen, da gab es auch die peinliche Situation, dass wir dann essen gehen waren, und die waren
genau
im selben Restaurant, aber wir hatten gesagt, wir gehen woanders essen, war super unangenehm. Und wir haben die dann Hannes und Bongi genannt, in Anlehnung an den ehemaligen Fußballspieler Hannes Bongartz. Ich weiß nicht, wie uns das eingefallen ist, es war halt sehr heiß.
Geil. Ja. Hannes und Bongi.
Und schöne Grüße gehen mal raus an Hannes und Bongi, die ja vielleicht die folgen uns auf Instagram. Theoretisch kann es sein, dass die diesen Podcast hören, glaube ich aber nicht, weil Fußball hätte uns nicht interessiert. Ja, eher so Cabrios. das war echt,
Aber um den Bogen da zu schließen, das sind typische Situationen, wo es mal angebracht sein kann, jetzt nicht direkt am Anfang, aber wo es zu fragen, was macht ihr denn so, wenn ihr keinen Urlaub macht? Was macht ihr denn im echten Leben? Da kann
aber
die
das
Info,
haben die ja eh erzählt, schon im zweiten Satz.
Ja, klar. Ey, Schwaben erzählen dir immer alles. Schwaben sind auch, egal wo du hinfährst auf der Welt, ist immer ein Schwabe schon vor dir da. Das ist tatsächlich so. Ich hatte hatte in Verona in Norditalien, in dieser wunderschönen Opernarena, das ist ja so eine ganz tolle alte Opernarena. Wir sitzen da drin und schauen uns gerade Carmen an, ne, die Oper. Und
war
hinter
Robert
uns,
auch da?
Wahnsinn, die hat wirklich, die hat es geschafft, die Alte. Jetzt hat die schon ihre eigene Oper in Italien. Genau, also eigentlich hätte es Sinn gemacht. Nee, pass auf, ich gucke mir diese Oper an, wollte da sowieso nicht hin, aber was willst du machen? Die Frau wollte Oper sehen, also gehst du halt gefälligst mit. So. Und dann saß ich da, hab mir das da angeguckt und Carmen geht noch. Also ist wirklich von allen Opern, die man gucken kann, wurde mir erzählt, das ist noch so die weltlichste. Die kannst du dir, kannst du dir gut anschauen, stimmt auch. So. Und dann habe ich mich so gerade damit arrangiert, fand das gar nicht mehr so scheiße, wie ich am Anfang dachte, dass es wird. Und in dem Moment geht's hinter mir los. Sitzt ein schwäbischer Vater mit seinem 7- oder 8-jährigen Sohn und übersetzt dem simultan, was auf der Bühne passiert und erklärt ihm wirklich haarklein jede Szene, wie so ein Audiokommentar auf einer Blu-ray oder sowas. Und das hat so permanent gestört. Also, musst du dir wirklich vorstellen, du konntest gar nicht mehr in diese Atmosphäre abtauchen. Die ganze Zeit ging es so, ja, das ist jetzt die Carmen, das ist ein ganz garstiges Biest. Eigentlich will die das den Männle nur verführen, aber naja, das ist jetzt auch zu weit vorgegriffen, das siehst gleich noch, Geldbub. Und ich denke mir so, halt doch einfach mal den Rand. So, das war eine schwäbische Begegnung. Eine andere gab es in New York, mitten auf der Fifth Avenue. Habe ich so ein, jeder von uns kennt diese Postkartenständer, wo du so, stehen so 50 Postkarten drin. Du drehst die halt und suchst dir eine aus, die jetzt nicht nach 0815 aussieht, um die halt den Eltern zu schicken. Schickt man noch Postkarten heute? Weiß ich gar nicht.
Ja,
nicht.
Also in meinem Freundeskreis ist es auf einmal, weil mein sehr guter Freund Bernd damit angefangen hat, der reist sehr viel und der hat die Angewohnheit, von überall eine Postkarte zu schicken und jetzt machen das alle auf einmal. Das ist ganz crazy.
Krasse. Auf jeden Fall, ich will diesen Ständer weiterdrehen, denke mir so, hä, wieso geht das denn nicht weiter? Weil das schwäbische Paar auf der Seite gegenüber, die ich natürlich noch nicht sehen konnte, weil dieser Kartenständer zwischen uns war, hielt diesen Ständer fest, damit er sich eine Karte rausnehmen konnte und dann höre ich nur von gegenüber, hey, die haben ja wirklich den Hintern auf, oder Renate? $2 für 3 Karte, das ist doch, das ist Wucher. Und ich denke mir so, ey, seid ihr überall? Das ist doch unfassbar. Du kannst hinfliegen, hinfahren, wo du willst. Es ist immer ein Schwabe da. Ich glaube, als Neil Armstrong auf dem Mond gelandet ist, ist er ausgestiegen, wollte gerade ansetzen, so ein kleiner Schritt für einen Menschen. In dem Moment so, Moment, wollte sie hier die ganze Nacht parken mit dem Ding? War auch schon einer da. Also überall ist ein Schwabe einfach.
Und es
wenn ihr
ist
Schwaben
halt
seid,
wirklich
wir wollen euch nicht beleidigen, ist nicht so gemeint, aber ihr seid einfach wirklich eine Invasion teilweise.
Ja, das ist halt lustig, weil Schwaben sind halt wirklich genauso humortechnisch, das begeistert uns ja, genauso auf der Grenze zwischen nervig und super unterhaltsam. Also das ist eigentlich gar nicht möglich. Also das ist so das Verhältnis, das man oft zu seinen Geschwistern hat. So eigentlich liebt man die total, aber die gehen man einfach auch permanent auf den Sack. Letzten Endes sind Geschwister Schwaben. Ja.
Das ist ein schöner Folgentitel.
Guter Folgentitel.
Geschwister sind Schwaben, finde ich sehr gut.
Geschwister sind Schwaben. Aber es ist wirklich so. Und es ist halt, also irgendwie, so war das auch mit Hannes und Bongi. Also wir haben die dann halt immer wieder gesehen. Wir waren da 10 Tage auf dieser Insel, wir waren vorher schon wir waren durch ganz Malaysia gereist und waren vorher schon in Thailand und hatten wirklich schon die kuriosesten Sachen erlebt. Und das Kurioseste sind die Schwaben, dass du die in dieser Situation dort triffst und die reden halt wirklich wahnsinnig viel übers Geld. Genau wie du es beschreibst mit den Postkarten. Oh, das kostet $2, was jetzt auch wirklich nicht teuer ist, dafür, dass du auf der Fifth Avenue 3 Postkarten kaufst. Aber es ist so, es ist irgendwie ein Riesenthema für die. Und das ist was mir total den Urlaub zerschießen würde. Da bin ich zum Beispiel der Rheinländer pur. Wenn ich im Urlaub bin, gucke ich null aufs Geld. Also ich gebe immer viel zu viel Geld im Urlaub aus, weil ich mir so denke, jetzt sind wir hier extra hingereist. Ne?
Ja,
jetzt lassen wir
jetzt
mal 5 Uhr
auch krachen.
Ja, sicher das.
Ja, klar.
Naja, wo wir gerade über das Thema Geld reden, machen wir mal eben Werbung. Ja, da sind wir wieder mit unserer großen Geschwister-Schwaben-Bayern-Folge. Heute ist alles dabei.
Geschwister sind Schwaben, da bleibe ich wirklich dran hängen.
Das ist so.
Weil ich so, pass auf, weil gerade gehe ich so sämtliche Situationen, die ich mit meinem Bruder erlebt habe, durch und muss wirklich sagen, verdammt, die Theorie ist so gut. Es geht auch ganz viel immer um, hör mal, ich krieg noch die 10 ja, Euro für Mamas Geschenk von dir. Hör mal, ich krieg noch den Fuffi von Weihnachten, ne? Es geht ständig um Geld, aber auch immer so merkwürdig distanzlos. Und die quatschen dich voll mit Sachen, die sie erlebt haben, die sie für spannend halten und die jetzt unbedingt
so
präsentieren müssen. Und das machen
das
Schwaben auch.
Das ist wirklich wie wenn du Schwaben im Urlaub triffst. Aber es ist auch total schön und man möchte das auch irgendwie überhaupt nicht missen. Es ist ja total verrückt, dass jeder, der einen Bruder oder eine Schwester hat oder mehrere, weiß das natürlich. Man lebt ja, spätestens wenn man dann irgendwie, weiß ich nicht, 15 ist oder so, ab da lebt man ja komplett in seiner eigenen Welt. Irgendwann zieht dann das erste Geschwisterteil aus. Und das ist natürlich auch so vom Prinzip her, wie das so gedacht ist, dass man 18 Jahre lang mit einem Schwaben in einem Haushalt zusammen wohnt und dann zieht der Schwabe aus oder man selber zieht aus. So. und
dann geht er endlich nach Berlin und macht da die Gentrifizierung, genau.
Ja, man ist die ganze Zeit so verbunden und ich finde aber, man braucht, also ich habe eine Schwester und ich mag die sehr, sehr gerne, aber ich brauche natürlich auch, wenn ich meine Schwester sehe, manchmal so einen kurzen Moment, um mich quasi innerlich so wieder so einzustellen. Ach ja, stimmt, die lebt ja ganz woanders, die hat ja ein ganz anderes, so ein ganz anderes Erfahrungsfenster, weil mit deinen Freunden, die du so vor Ort hast, die wissen ja, du bist so ein Medienheini und du guckst den ganzen Tag Fußball, das geht dann schnell, da redest du dann aber irgendwie auch über deine anderen gemeinsamen Freunde oder über den Ort oder irgendwas, das geht dann halt schnell. Ich finde mit Geschwistern oder halt mit Schwaben brauchst du halt immer so einen kurzen Moment und dann ist auch schön.
Und dann ist auch schön. Also es ist wirklich, also ich kann nicht in einem Ding widersprechen. Es ist wirklich so. Wow, das ist ja krass. Beobachtet es mal, Kurvis. Schreibt uns doch mal eure Schwaben- und Geschwistergeschichten. Da freue ich mich sehr drauf. Geil.
Jetzt habe ich noch eine Frage an dich, die mich die ganze Zeit schon umtreibt, seitdem du mich gestern auf dieses grandiose Pokalspiel aufmerksam gemacht hast. Was echt kurios ist, weil ich hätte es nicht geguckt. Ich habe halt gedacht, Bayern gewinnt da 5-0. Und dann habe ich gedacht, ach.
Und ich denke noch so, schreibe ich dem jetzt, dass ich die Pokal-Konfi gucke oder kommt dann so zurück, ja, wer nicht? Weißt du?
Nee.
Nö, gar nicht.
Also du
warst
musst auch
überrascht.
Wissen, ich krieg echt viele WhatsApp von Leuten zu irgendwelchen Fußballereignissen. Also das, es gab auch noch mal eine Zeit lang, da hat das wirklich so ein bisschen Überhand genommen. Und das ist noch gar nicht lange her. Das war letzte Saison, als Dortmund so gut war. Also, beziehungsweise sind ja im Moment eigentlich auch ziemlich gut. Besser sogar eigentlich, spielen die Fußball. Aber gut, es sah halt danach aus, als würden die Deutscher Meister werden. Und da habe ich wirklich einmal am Tag von irgendjemandem bin ich darauf angesprochen worden. So. Das war so, als wäre ich irgendwie der Bürgermeister von Dortmund irgendwie so, und toi, 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 ne? So ab dem fünftletzten Spieltag ging er so, und toi, toi, toi in Augsburg,
toi, 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 ne?
Also gedacht habe, ja jetzt, also ist total nett, aber, also will ich mich auch gar nicht drüber beschweren, ist total süß, aber es war auch ein bisschen komisch. Von daher machst du da nichts falsch, es war super. Aber was mich halt total interessiert, ich habe ja schon erzählt, mein Schwiegervater, ich liebe ihn heiß und innig, wirklich, toller Typ, ist halt Bayern-Fan, aber es ist auch, er hat auch letztens das so schön gesagt, das gibt dann immer so eine Frotzelei her und wir reden immer über Fußball, wenn wir uns sehen, es macht immer Spaß. Aber was ist denn eigentlich mit deinen Menschen, die du in deinem näheren Umfeld hast, die Bayern-Fan sind? Da ist ja jemand sehr nah dran an dir.
Ja.
Wie ist das
unter
so
einem
für
Dach.
Dich? Ja, unter einem Dach. Wie ist das so? Ist das egal?
Also man gewöhnt sich dran.
Ich
finde halt witzig, also wenn man dann zusammen ein Bayern-Spiel guckt, dann habe ich da natürlich diese Distanz so, ja, das sind die Bayern, ne? Muss dann aber schon zugeben, es ist ja meistens dann doch ästhetischer Fußball, gerade jetzt mit Kane und Sané, die gut funktionieren und Musiala da immer mehr da auftaut und jetzt ja auch trifft und diesen geilen Move immer macht, dass der so am Strafraum entlang läuft, diese Strafraumlinie entlang läuft und dann erst schießt, mal klappt's, mal nicht. So, das legt er langsam ab. Dann bin ich ein wirklich großer Sympathisant von Mathis Tell, habe ich ja schon mal erzählt. Das finde ich krass. Der gestern auch nicht funktioniert hat. Gestern hat nichts funktioniert.
Er hat sich auch noch verletzt, glaube ich.
Er hat sich auch noch verletzt, richtig. Dann hier Delikt ist auch durch.
Ja, der spielt, glaube ich, nicht gegen Dortmund. Also das sah wirklich nicht so gut aus. Ja.
Der fällt aus. Das sah schrecklich aus, ja. Also ich gucke es mir an. Ich finde es dann auch ästhetisch. Was ich immer ein bisschen suspekt finde, ist, wie Bayern-Fans Fußball gucken. Es reicht zum Beispiel, also ein 2:0 kann ein Bayern-Fan in der Regel gar nicht genießen. Das ist nicht deutlich genug. Es muss so wie gegen Darmstadt wirklich so 8:0 ausgehen. Mhm. Dass der Bayern-Fan das Gefühl hat, so jetzt haben wir unsere große Dominanz der ganzen Bundesliga nochmal gezeigt. So, und da muss man dann wirklich sagen, so, oh, ob das immer das Sympathischste ist, weiß ich nicht. Also klar ist ein 8:0-Sieg super, kann ich mich nicht dran erinnern, dass der, ich glaube, das war vor meiner Zeit, dass der FC sowas gemacht hat, wenn überhaupt, kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern, aber muss man dann immer dann noch draufklopfen und sagen so, ja, hier, super, allen gezeigt. Toll, so, was gibt's heute zu essen?
Muss man übrigens, wo du das gerade gesagt hast, ich habe hier mal parallel ganz schnell geschaut, also, weil mich das auch interessiert natürlich, der Licht, wie man ihn ausspricht, ja. Da mal ein ernst gemeintes gute Besserung, der fällt 4 bis 6 Wochen aus, der hat sich am Innenband, am Kapselapparat, hat er sich eine Verletzung. Oh, das tut, glaube ich, auch übelst weh. Ja, der spielt ja, auf jeden Fall.
Das knallt.
Er spielt auf jeden Fall nicht. Das wird abenteuerlich. Also ich will gleich auch noch mal ein bisschen was über Dortmund-Bayern will ich noch mal drüber sprechen.
Ja, auf jeden Fall. Deutsche Klassiko.
Ja, aber das ist auch geil, ne? Dass man immer Deutsche Klassiko sagt. Das ist eigentlich total falsch.
Deutsche,
ne?
Klassiko, Bruder. Deutsch. Nein. Ist nicht der deutsche Klassiko, Ahmed, lass es doch jetzt mal.
Das ist so ein bisschen, das sind so Leute, die in Düsseldorf an die Kasematten gehen. Kennst du das?
Ja, natürlich kenne ich das. Das ist so eine geile, das ist so eine geile, ganz schlimme Touristenfalle am Rheinufer in Düsseldorf. Yo. Die Kasematten, da sitzen immer so Monikas mit so schulterlangen, merkwürdig gefärbten Haaren, zweite Mal geschieden, mit den Mädels, aus dem Zumba-Kurs, weißt du? Und trinken so merkwürdige Cocktails für 7,90 € in der Happy Hour und glauben, sie sind jetzt Robert und Carmen. Und führen sich nach zwei dieser Getränke schlimmer auf als wirklich jede Jugendgang im Regionalexpress. Also das sind die Kasematten. Tatsächlich.
Und dazu kommen so Leute, wo ich mir immer so ein bisschen, wie man nicht so richtig weiß, was die da machen. Also ich habe ja eine Zeit lang wahnsinnig nah daran gewohnt, lange sogar, in Düsseldorf, ganz nah am Rheinturm. Und dann konnte ich halt zu Fuß zu den Kasematten
gehen. Echt, du hast am Rheinturm
gehen gewohnt?
Boah.
Ja, also jetzt nicht direkt 5 Meter daneben, aber so
fußläufig.
Ja, eine Straße halt daneben quasi. Am Polizeipräsidium habe ich gewohnt. Das ist die Loretto-Straße, so eine kleine, da habe ich gewohnt, ganz lange. Auf jeden Fall, das war sehr geil, bis halt die Corona-Pandemie kam, weil dann war halt alles, was daran geil war, also dass man zu Fuß in die Stadt gehen kann und so, gab's halt nicht mehr.
War dann doof.
Also jedenfalls eine Zeit lang. Und man dachte so, warum wohne ich jetzt hier in dieser hässlichen Innenstadt? Das bringt mir überhaupt nichts. Und
das hatte ich ja mit dem Barbarossa-Platz auch. Das war ja so lange geil, wie das auch der Nabel dieser Stadt war.
Ist so.
Und auf einmal hat man da gesessen. Am schlimmsten waren die Ausgangssperren. Da habe ich am Fenster gestanden.
Ja, das ist halt, drehst du durch, ja.
Hab mir diese leeren KVB-Straßenbahnen angeguckt, die am Haus vorbeifuhren, hab gedacht so, war's das jetzt? Wird die Zivilisation jetzt kaputt sein für immer? Es war unglaublich. Da habe ich auch das erste Mal gemerkt, dass ich keine Innenstadt brauche tatsächlich. Also nicht von dieser Größe.
Irre, dass wir relativ zeitgleich dann, also nicht mit so großem zeitlichen Abstand auf jeden Fall, dann nach und nach beide aus der Innenstadt weggezogen sind, weil wir uns wahrscheinlich gedacht haben, was soll das hier? So, das ist, jetzt ist natürlich wieder was anderes. So, wenn ich jetzt auch eine Ecke jünger wäre, ich würde jederzeit wieder zurück in die Innenstadt ziehen. Das ist schon
natürlich
geil, aber
klar,
irgendwann braucht man das
nicht mehr. Hier unser guter Bekannter, der Robert, vom Radio.
Der wohnt richtig geil.
Der wohnt ja richtig mittendrin an diesem Marktgelände da. Also
am Karlsplatz in Düsseldorf.
Ja, ja, geil. Aber super. In dem Alter, der ist ja auch noch ein paar Jährchen jünger, da ist das auch genau richtig.
Er hat sich aber auch Fass Schumacher gekauft und sich mit seinen Freunden da drunter gelegt. Also sowas macht er halt. Also wirklich, das ist kein Gag. So, sondern wirklich.
Nee, glaube ich schon.
Also Videos gemacht, die unglaublich lustig geworden sind. Also der ist gut drauf, mit dem habe ich viel Kontakt im Moment, ich soll dich auch ganz schön grüßen.
Ja, Grüße zurück, ganz, ganz guter Kerl.
So. Nee, also, die Kasematten, da waren wir ja ganz kurz, weil da wirklich, ja irgendwie auch manchmal sehr normale Leute sitzen, inmitten von Monikas, aber auch so ein paar Assis, sage ich auch ganz offen. Das mischt sich total, total witzig da. Und ja, ist ein sehr interessanter Ort, an dem ich sehr oft vorbeigelaufen bin. Ich will aber noch mal ganz kurz zum FC Bayern zurück, weil das, was du gesagt hast mit diesem 8:0 und so, das ist natürlich alles total wahr und ich rege mich auch gerne über den FC Bayern auf. Mir ist aber, ich habe aber einen furchtbaren Gedanken gehabt, Schiffi.
Oh Gott, was kommt jetzt?
Ich muss mich vorher noch mal räuspern. Mir ist aufgefallen, es ist komplett naheliegend und jetzt auch überhaupt nichts Hochtrabendes, aber mir ist aufgefallen, dass ich natürlich, so wie viele andere auch, den FC Bayern brauche. Also dieses Feindbild ist, finde ich, für einen Fußballverein immer ein bisschen überzogen, aber
ja, stimmt
du
schon.
Brauchst diesen Gegenspieler, sonst kannst du auch das, was du an deinem Verein so geil findest, also dieses Ganze bei Borussia Dortmund, dieses ganze traditionelle Scheitern der letzten Jahre, aber dann zwischendurch natürlich auch unter Jürgen Klopp, dieser immense Erfolg, dieses immer im Underdog-Status sein, dieses trotzdem aber die bessere Stimmung haben und sich irgendwie größer machen ständig, als der FC Bayern, obwohl man es nicht ist. Das ist eigentlich Borussia Dortmund in a nutshell. So, dieser Verein
das stimmt.
Macht sich über andere Dinge, vor allem wenn es sportlich nicht läuft, gerne einfach viel größer als der FC Bayern. Wir haben die größere Fangemeinde, die bessere Stimmung, das tollere Stadion.
Stadion vor allem, genau.
Obwohl das so gar nicht stimmt, weil der FC Bayern ist zuerst gegründet worden. Aber es ist witzig, dass dieses...
Stimmt, Bayern ist von 1900, genau 1900, genau. Ne? Und ihr von 1909. Ja,
genau. Und diese, also ja gut, es sind 9 Jahre, aber es wird halt immer so, also wenn man mal auf der Südtribüne stand, du hast das ja auch schon mal miterlebt, das heißt, es hat einfach ein unglaubliches Selbstverständnis von, wir sind Deutschlands Fußballverein Nummer 1. So. Und
das ist schon krass. Also diese gelbe Wand, da stehen zum Beispiel ja mehr Menschen, als in dem Ort, in dem ich aufgewachsen bin, leben. Also allein das schon ist komplett surreal.
Und du hast dir natürlich als Borussia Dortmund dadurch irgendwie etwas erarbeitet, dem du natürlich gerade in der Zeit unter Jürgen Klopp, dem du natürlich permanent hinterherläufst. Jetzt hat Edin Terzic das einigermaßen hinbekommen, aus diesen Möglichkeiten, die er hat, etwas zu machen, was eine große Konstanz ist, weil man überlegt, der BVB hat das letzte Ligaspiel am 1. April verloren. Also das ist 6 Monate her, nee, 7 sogar ziemlich genau.
Ja.
Und gegen wen hat er das verloren, dieses Spiel?
Boah, gegen Augsburg?
Nein, gegen den FC Bayern. Es war das Auswärtsspiel in München. Seitdem hat man gegen alle Gegner, die man in der Bundesliga gehabt hat, also dann den Rest der letzten Saison, und weil selbst das Spiel gegen Mainz am letzten Spieltag hat man nicht verloren. Es war ein 2:2, das vergisst man gerne.
Darf man nicht vergessen, ist richtig.
Und in dieser Saison haben sie auch noch nicht verloren. Und jetzt muss natürlich man unbedingt schauen, dass sich der Kreis nicht schließt am Samstag gegen den FC Bayern, weil sonst wäre es halt wirklich so, wie es auch oft in der Wahrnehmung ist und auch in der Realität. Vereine wie Dortmund und Leverkusen können alle schlagen, nur die Bayern halt nicht. Das heißt, man hat jetzt wirklich einen hausgemachten Druck. Beim FC Bayern läuft es so mittelrund. Jetzt hat man, die haben viele Verletzte. Das war vorher immer genau andersrum, dass der BVB immer die ganzen Verletzten hatte vor diesem Duell. Das gab es so auch super selten. Also es sind quasi alle fit. Also das ist wirklich außergewöhnlich. Und das ist immer das, was den BVB sehr stark macht. Also du musst jetzt eigentlich die Chance nutzen. Und du musst eigentlich genau dieses, dass man immer so zum FC Bayern, weil wenn man ganz ehrlich zu sich ist, auch so psychologisch gesehen, wenn man ganz ehrlich zu sich ist, auch als BVB-Fan, das wird jeder BVB-Fan jetzt hassen, was ich jetzt sage. Und ich hasse es selber auch. Aber man bewundert den FC Bayern auch ein Stück weit. Weil diese Konstanz diese vielen Jahre, diese Leistung zu bringen und immer, wenn es schwierig ist, noch einen Ass im Ärmel zu haben und natürlich die meisten Asse, die Uli Hoeneß so im Ärmel hat, die haben irgendwelche Eurozeichen. Aber auch das kommt ja nicht von einem Scheich. Also indirekt, natürlich hat man Sponsorengeschäfte gemacht in den letzten Jahren, die schon sehr dubios waren, aber eigentlich hat man sich das meiste davon so selber erarbeitet und ja.
Ja, also so eine Grundbewunderung ist einfach da. Ich habe das ja auch immer, wenn ich mir den Kader von so sehr großen und ja, man muss auch sagen, sehr reichen Teams angucke, da habe ich schon auch so eine Ehrfurcht. Also ganz egal, ob das der Bayern-Kader ist oder der City-Kader oder auch Real, wo man sich immer denkt, um Gottes Willen, wie viel Geld dafür nötig ist, aber auch wie viel Geschick dafür nötig ist, ne? Du musst ja auch aus diesen ganzen Egos, musst ja irgendwie eine Mannschaft hinkriegen. Und es gibt ja auch Gegenbeispiele, ne? Bei PSG hat es nicht funktioniert, aus großen Namen quasi eine homogene Masse zu machen, die funktioniert, die dann auch als Mannschaft abliefert. Und das hat Tuchel bei den Bayern jetzt tatsächlich geschafft. Er hat sogar den großen Harry Kane irgendwo da reingewoben in diesen Bayern-Teppich, der funktioniert grandios. Ich glaube übrigens, dass der Kane wird ein ganz wichtiger Faktor gegen Dortmund sein. Der hat nämlich noch nie gegen den BVB gespielt. Das ist jetzt endlich mal so ein Gegner, der hat jetzt die ganzen Rumpelkammern der Bundesliga langsam auch gesehen, ne? So, der war jetzt in ganz vielen Stadien, wo die Stimmung zwar geil ist, aber das Sportliche da jetzt nicht hinterherkommt. So, Stichwort Werder Bremen jetzt zum Beispiel, sowas. Oder auch Saarbrücken, da war es dann nur leider andersrum, vom Ergebnis her. So, und jetzt kommt er halt nach Dortmund, das erste Mal, allein das ist, glaube ich, schon mal, macht dann auch auf so jemanden Eindruck.
Ja, wobei ich nicht, muss da widersprechen, also er hat mit Tottenham da schon zweimal gespielt.
Ja gut, okay, guck mal, dann kennt er die Bude schon mal. Aber das Ding ist, die Gegenspieler werden jetzt natürlich auch wahnsinnig interessant, ne? Weil er kennt ja auch dann auch doch viele aus der deutschen Nationalmannschaft, gegen die er das ein oder andere Mal gespielt hat. Es gibt so Wiedersehen mit Hummels zum Beispiel, was auch super interessant ist. Ich glaube, der wird sehr angeknipst sein, tatsächlich. Und sie wollen natürlich auch die Pokalschmach wahrscheinlich wieder gut machen. Jetzt ist ein Turnier ist vorbei. Das heißt, jetzt ist wieder der volle Fokus natürlich auf der Meisterschaft, ne? Die muss jetzt wieder sein, weil noch kein Mensch weiß, ob die Champions League klappt.
Man darf halt den Faktor Leverkusen nicht vergessen. Selbst wenn Bayern dieses Spiel gewinnt, dann haben sie Dortmund vielleicht mal ein bisschen abgeschüttelt. Aber letzte Saison hat Dortmund in der Rückrunde 9 Punkte auf die Bayern, eigentlich 10 sogar, aufgeholt zwischenzeitlich. Also wenn es so lange weiter eng bleibt und Dortmund da oben dran bleibt, dann ist das keine Vorentscheidung in der Meisterschaft. Und das habe ich ja letzte Woche gesagt, hier im Podcast. Der BVB hat oft in diesen Wochen, wo sie die Möglichkeit hatten, in 3 Wettbewerben hintereinander zu spielen, da haben sie oft alles verkackt innerhalb von kurzer Zeit. Das ist jetzt schon mal im DFB-Pokal überhaupt nicht passiert. Solange sie... Und das wiederum ist dann auch eine hohe Qualität von Borussia Dortmund-Fans. Solange sie jetzt gegen die Bayern ebenbürtig sind und wirklich bis zum Letzten alles raushauen und das Stadion vielleicht im richtigen Moment genau den richtigen Drive kriegt, solange das alles passt, gibt es kein Problem. Also solange das alles funktioniert, klar willst du das Spiel nicht verlieren. Und du musst wirklich auch mal diesen Schritt gehen. Edin Terzic hat auch gesagt, der nächste Schritt der Entwicklung ist ein Sieg gegen den FC Bayern. Alles gut. Aber solange dir das alles gelingt und solange du wirklich alles abreißt, was du hast, ist erstmal alles gut. Und dann kommt das wichtige Spiel in der Champions League gegen Newcastle. Wenn du da wirklich auch gewinnst, absolut, das spielst du auch zu Hause, dann und diese Todesgruppe überlebst, dann hast du eine Hinrunde hingelegt, wo du dich nicht schämen musst, wo alles in Ordnung ist. Und dann kannst du in der Rückrunde immer noch mal gucken, kannst in der Meisterschaft angreifen oder nicht. Aber solange Leverkusen so konstant spielt, und das wissen auch die Bayern, und jedes Spiel gewinnt, sind die sowieso erstmal eine ganze Weile Meisterschaftskandidat Nummer 1. Bis sie halt ab April den HSV machen und gar nichts mehr gewinnen.
Oh, glaubst du das? Das wird so kommen. Da lacht er.
Nein, es wird so kommen. Das schwöre ich euch, es wird so kommen.
Ist das deine Prognose?
Leverkusen kann das nicht. Leverkusen hat auch...
Ist das alte Leverkusen, von dem wir da reden, glaube ich?
Nein, es gibt Vereine, den FC Schalke 04, den Hamburger SV und Bayer Leverkusen, da ist das Teil der Identität. Und da könnt ihr euch aufregen, wie sonst was.
Gemein, aber.
Und Borussia Dortmund hat das nicht, denn sie haben diese ganzen Erfolge hinter sich. Sie haben mal die Champions League gewonnen, sie haben mal die Meisterschaft gewonnen, sie haben mal den DFB-Pokal gewonnen, sie haben alle großen Titel mal gewonnen. Die wissen eigentlich, wie das geht, wenn die sich ein bisschen zusammenreißen und Bayern mal kein ideales Jahr hat, und Bayern hat seit Jahren eigentlich keine idealen Jahre, zuletzt, und da haben sie Flick tatsächlich zuletzt.
Und sie gewinnen ja dann trotzdem die wichtigen Spiele, das ist ja das einzige Thema, ne?
Ja, aber man hat immer gesagt, ich habe immer gesagt, wenn der BVB alle Spiele gewinnt, außer die beiden gegen die Bayern, dann werden sie deutscher Meister. Und aktuell, muss man ganz ehrlich sagen, gewinnen sie fast jedes Spiel. Und jetzt muss man halt mal gucken, wenn natürlich das gegen Bayern gewonnen wird, ja klar, dann kannst du dich auch nicht mehr rausreden, dann bist du Meisterschaftskandidat. Aber es wäre fast, am idealsten für den BVB wäre jetzt ein sehr gutes Unentschieden. Du hältst den Abstand auf die Bayern, du bist aber nicht auf Platz 1, wirst auch nicht Herbstmeister, sondern du entwickelst das, was du gerade gut machst, möglichst viele Spieler bleiben fit, entwickelst du bis zum Ende der Saison, und dann hast du auch eine ganz andere Situation als in den letzten Jahren. Dann hast du 3 Wettbewerbe, in denen du dich gut verkaufst und nicht nur einen. Das wäre auch für das Selbstverständnis von Borussia Dortmund fast wichtiger, als mal die Meisterschaft zu holen. Du hast aber die Möglichkeit, der Kader ist gut, und wenn du das hinkriegst, dann bleibst du dran. Und Leverkusen, tut mir leid, liebe Leverkusen-Fans, wird es nicht durchziehen. Das schwöre ich euch auf Brief und Siegel. Irgendwann, die haben auch nicht diese Mentalitätsspieler. Die haben ein paar Mentalitätsspieler, die das können. Die sind aber auch sehr verletzungsanfällig. Ein Xhaka und so weiter und so fort. Die haben nicht wie der FC Bayern diese Thomas Müller-Spieler am Ende der Saison, die dieses Szenario schon 100-mal erlebt haben und am Ende einfach ganz locker bleiben. Oder ein Joshua Kimmich, der lieber 2 Beine verlieren würde als ein Fußballspiel. Also diese Spieler haben sie
das
nicht.
Das ist auch wahr.
Und daran werden sie scheitern. Und Borussia Dortmund, wenn sie es schlau machen, fährt Borussia Dortmund diese Saison im Windschatten zu Ende bis zum Schluss, mit der Erfahrung aus der letzten Saison im Rücken, was es braucht, um am Ende zu gewinnen. Und dann gucken wir mal. Das ist meine Prognose.
Und dann muss noch jemand Sebastian Kehl den Mund zuhalten, wenn er vorhat, wieder zu erzählen, wir wollen jetzt Meister werden. Weil ab da fängt der Druck an, und mit Druck, das hat nicht so gut funktioniert. Deswegen Windschatten sehe ich genauso. Möglichst lange hinter den Bayern mithalten.
Schön kurz dahinter, wie beim Pfarrerfahren.
Wie so ein etwas überambitionierter Hobbygriller hast du das gerade erzählt. Schön bis vor den Garpunkt, und dann muss das Ding nochmal in den Ofen. Für eine Minute. Ist okay, Walter.
Ja.
Lass meine Hand los, Walter. Das ist eine
Prognose. Walter, ich bin allergisch auf Knoblauch. Lass das.
Ja. Genau.
Nicht in die Augen.
Finde ich eine gute Prognose. Was Leverkusen angeht, bin ich skeptisch. Ich glaube, die schweißen sich da oben fest.
Ne?
Weißt du, was der Faktor ist? Alonso. Das ist so. Ich habe Angst vor dem.
Ja, aber auch Alonso steht ja am Ende nicht auf dem Platz.
Ist richtig. Aber er entscheidet, wer auf dem Platz steht. Und da hat er leider, weil er halt auch ein Ausnahmespieler war, das finde ich immer am schlimmsten, wenn der Trainer ein Ausnahmespieler war. Das ist bei Pep Guardiola genau dasselbe. Der war als Spieler ja genau so ein visionärer Ultratyp, wie er jetzt als Trainer ist. Und die ziehen nochmal ganz andere Faktoren, glaube ich, aus dem Hut, als so ein Nagelsmann oder auch ein Klopp, ne? Die jetzt als Spieler die haben halt stattgefunden. Also Klopp noch mehr als Nagelsmann. Nagelsmann hat nie Bundesliga gespielt, glaube ich, ne? Kann das sein?
Nee, der hatte da schon seine ersten Hobbys mit Milfs. Also der hatte gar keine Zeit gehabt.
Genau, da habe ich schon meine Bewerbung ausgefüllt für den Milf-Manner, dass ich neben Jacqueline und Branda wohnen kann.
Jacqueline
und Branda, beides Zahnarztgattinnen ohne ihre Zahnärzte. Und da muss sich ja auch jemand kümmern.
Ja, so ist das. Übrigens, ein Thema haben wir total vergessen. Es sei denn, möchtest jetzt noch was zum FC Bayern sagen, dann möchte ich dich auf gar keinen Fall irgendwie daran hindern oder so.
Eigentlich ist alles gesagt. Also wir hätten nicht gedacht, dass das im Pokal so zu Ende geht.
Nee,
jetzt hat Bayern was mit Köln gemeinsam tatsächlich, beide nicht mehr im DFB-Pokal. Aber ansonsten, ist, glaube ich, alles gesagt. Ich drücke die Daumen. Ich glaube, es wird ein sehr spannungsgeladenes Spiel am Wochenende.
Was glaubst du, wie geht's aus?
Ich würde mich auf ein 3-3, glaube ich.
Mhm.
Ja.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen.
Ich weiß, hilft dem BVB jetzt nicht ultimativ?
Ja, doch. Ach, wenn ich so jetzt nochmal während der Folge nochmal drüber nachgedacht habe, wenn es wirklich so ist, wie ich sage, und die bleiben an den Bayern dran, dann können die Leverkusen mal Leverkusen sein lassen. Das tut mir echt leid, aber Leverkusen wird ab April ein ganz anderes Gesicht zeigen. Xavi Alonso hin oder her. Sollten die dann noch so gut sein? Und weißt du, warum das so ist? Weil dann ein medialer Druck entsteht. Zum Beispiel der VfB Stuttgart ist 2007 Meister geworden.
Ja, ja,
die waren
ja
ewig hinterher. Die sind am letzten Spieltag oder vorletzten Spieltag sind die Tabellenführer geworden. Am vorletzten Spieltag. Und dann sind sie Meister geworden. Also so einen Weg müsste Dortmund mal gehen.
Die Stuttgarter haben das wirklich wie bei der Tour de France gemacht. Also wirklich Windschatten wörtlich genommen. Ne? Ganz lange und dann kurz vor der Zielgeraden einfach überholt. Stimmt, hatte ich gar nicht mal auf dem Schirm. Stuttgart und dann war ja mal Wolfsburg aus dem Nichts heraus auch Meister.
Ja, die allerdings haben die ganze Saison, waren die Erste,
die haben alles kaputt geschossen. Ja,
mit Grafitsch und Dzeko.
Ja,
und Misimovic, fantastischer Spieler. Egal.
Fantastischer junger Mann.
Jetzt ist das Thema Wind in Wolfsburg ganz anders besetzt. Dort spielt nämlich der sehr talentierte Stürmer Jonas Wind.
So sieht's aus.
Jonas Wind.
Da weht ein ganz anderer Wind.
So. Also ein Thema haben wir nämlich vergessen, was wir selber gepostet haben, wo wir wahnsinnig viele Reaktionen zu bekommen haben. Ich würde sagen, da werden wir uns dann in 2 Wochen nochmal ausführlich miteinander drüber unterhalten und dazu austauschen. Es geht natürlich um die WM in Saudi-Arabien.
Um Gottes
2024. Willen, ja. Ja, es gibt noch eine WM in Katar.
Och, bitte nicht.
Sie beginnt morgen.
Täglich grüßt der Infantino. Ja, genau.
Ja, also die WM 2034, wie wir es vorausgesagt haben in unserem Podcast, wird in Saudi-Arabien stattfinden. Was sagt man dazu?
Surprise. Also,
kann nicht mal Lothar Matthäus das für uns analysieren?
Ein Lothar Matthäus kann eine ganze Menge analysieren, wenn es jetzt nicht gerade die deutsche Sprache ist oder Eherecht oder solche Sachen. Aber ein Lothar Matthäus kann jederzeit zum Beispiel vor Ort sein. Ein Lothar Matthäus kann sich in den Flieger setzen und, sagen wir mal, nach Saudi-Arabien fliegen und sich dort mit Infantino, sagen wir mal, treffen zum Beispiel, wenn es gewünscht ist.
Stimmt, das macht er immer am Ende, immer fliegen.
Da denkt er den Satz, glaube ich, weiter und der Mund hält so lange einfach die Konsonanten auf.
So total durcheinander im Gehirn von Lothar Matthäus. Alle so, stopp, wir müssen in den nächsten Satz.
Stopp, nicht mehr in diesen Satz, da sind schon zu viele drin. Und dann hörst du so, Schabrutski, die Bratschke, diese Birda. Hä, der kann ja fließend Russisch, krasser Typ. Gott.
Ach, schön.
Der Lodder könnte doch mal als Investigativreporter, vielleicht kann man da auch so eine schöne Doku draus machen, als Investigativreporter nach Saudi-Arabien gehen, undercover quasi, der kriegt wie Detlef Soest bei Undercover Boss so einen schlechten Bart angeklebt und eine Perücke auf.
Und wir verkabeln dann sein Gehirn. Also man kann, während er da ist, hören, was in seinem Kopf los ist. Da kannst du uns wieder so ein schönes Stückchen schreiben und dann machen wir das in verschiedenen Stimmen, tragen wir das vor. Ich wette, Lukas Podolski wohnt auch im Kopf von Lothar Matthäus.
Das könnte passieren, ja. Ach, guck mal, das ist doch das ist doch ganz
Boah,
schön.
Boah, ganz chillé hier so, ne? Ja.
Voll viel auf jeden Platz Fall, hier drin.
Auf jeden Fall. Oh, du Gott. Hat der Christian uns noch geschrieben, also nicht du, sondern Christian Gerhold. Ich hoffe, dass Fußball-Deutschland dieses Mal sofort eine Reaktion zeigt und nicht 2034 wieder rumheult nach dem Motto, jetzt können wir auch nichts mehr machen. Und das ist, glaube ich, ein super Schlusswort für die heutige Folge. Wir werden da in 2 Wochen ausführlicher nochmal drauf eingehen. Aber da trifft er den Nagel auf den Kopf.
Den Nagelsmann
auf den Kopf. Gruselig, wie ähnlich wir denken.
Ja. Tschüss.
So, ich gucke jetzt eine Folge MILF-Männer. Macht's gut.